Galater 6, Vers 1 bis 10. Galater 6, Vers 1 bis 10. Ja, wenn jemand Bibeln braucht, wir haben in unseren Schränken Bibeln auch hier vorne.
Das sind zwar nicht besonders schicke Bibeln, aber können wir hoch. Das wollen Sie sich einfach, stehen Sie auf.
Das auch unten im Schrank, wenn man da vorbeigeht. Ich lese jetzt die zwei Verse vom vorigen Kapitel dazu, weil die eigentlich mit hineingehören. Sie wissen, dass die Einteilung der Verse sehr spät erfolgt ist. Auch in den Urtexten, bin ich gar nicht sicher, vielleicht im 9. Jahrhundert, hat also mit den ursprünglichen Schriftsteller nichts zu tun. Das waren Hilfen, die jüdischen Gelehrten haben dann im Mittelalter sogar die ganzen Silben gezählt und die Buchstaben gezählt und das alles vermerkt, damit ja am Bibeltext nichts geändert wird. Für uns ist also immer wichtig, den Zusammenhang zu sehen, der den ursprünglichen Schreibern sehr wichtig war, wie hier den Paulus. Und da ist zweifellos der Eingang, wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Wir sagten ja, der Heilige Geist ist das Zentrum des neuen Lebens. Der Heilige Geist ist Christus selbst, der in uns Wohnung macht. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Es ist interessant, dass jetzt auf einmal die ganz praktischen Ratschläge kommen. So habe ich das heute überschrieben, praktische Ratschläge. Und wir merken auf einmal, das hängt ganz eng zusammen mit dem, was wir gehört haben. Mit der Überwindung des Gesetzes, dass er jetzt auf einmal doch widerspricht, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da gebraucht wird das Wort Gesetz. Denn wenn jemand meint, das sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last, seine eigene Bürde tragen. Werden wir draufkommen, was für eine Bürde das ist, was jeder tragen muss. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihm unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Was ganz besonders Schönes ist, wenn man miteinander Lasten trägt. Erinnern Sie sich mal, wie Sie das erlebt haben in einer schwierigen Zeit. Krankheitsnöte oder seelischer Druck. Und Sie haben jemanden gefunden, der mit Ihnen diese Last mitgetragen hat. Es ist ganz herrlich. Einer trage des anderen Last. Dass man das teilen kann, es wird einem schon leichter. Man findet jemanden, dem man davon erzählen kann. Das ist ganz wichtig. Und es ist herrlich, dass der Paulus uns auf diese ganz simple Sache dahinstößt und sagt, das ist doch was ganz Großes, dass man mit anderen seine Lasten tragen kann. Und das erfordert ja immer auch ein Stückchen Mut, wenn man vor anderen sagt, ich schaffe das allein nicht. Ich brauche deine Hilfe. Manche, die beißen die Zähne zusammen und lassen nie was raus, die sind so verschlossen. Ist immer schade, da weiß man gar nicht, was die Schweres oft durchmachen. Man kann auch keine Anteilnahme zeigen. Es wird auch immer häufiger wahrscheinlich bei uns werden, dass auf den Todesanzeigen steht, bitte keine Anteilnahme zeigen. Dass viele das vielleicht sagen, hat in aller Stille schon stattgefunden. Sicher richtig, weil man auch so viel leidige Tröster oft gefunden hat. Aber es ist schade, weil man sich vielleicht dadurch auch von manchen netten, hilfreichen Tröstern abgeschieden hat. Bei uns als Gemeinde sollte das sein, wir wollen einander auch Anteil nehmen lassen, einander sagen. Wenn der Paulus das schreibt, einer trage des anderen Last, hat er natürlich nicht bloß an Krankheit gedacht, das auch. Er hat nicht bloß an Sorgen mit Kindern gedacht. Es ist ja immer sehr schön, wenn man da auch sagt, ich habe Probleme mit meinen Kindern, ich habe Probleme in der Ehe, ich habe Probleme im Beruf. Und was hat er wahrscheinlich am allermeisten gedacht? Wenn ein Mensch von einem Fehler ereilt wird, wenn ein Mensch einem Fehler verfällt, also wenn man eine ganz, wie sagen wir Schwabe, saudumme Sache gemacht hat. Und da genieren wir uns meist. Haben wir Freunde auch in der Gemeinde, wo wir einander erzählen dürfen und sagen, du, ich habe in meinem Leben etwas, jetzt ganz neu etwas Blödes gemacht. Und Paulus sagt, wenn jemand von einem Fehler ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Und dann sagt er, trag doch die Last mit. Was ist denn das? Das ist, wo wir uns versündigen. Wo wir in ganz blöde, hässliche, schmutzige Dinge hineingefallen sind. Ich habe die Sorge, dass wahrscheinlich wir alle denken, das darf ich niemand in der Gemeinde sagen. Natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, wir wollen das ja nicht posaunen, aber dass wir sagen, darf ich das einem Schwester, einer Schwester, einem Bruder anvertrauen, ein Fehltritt. Wissen Sie, dass Christen sehr viele Sünden begehen, und zwar dumme Sünden und blöde und hässliche und unbegreifliche Sünden. Darum entsteht ja immer dieser blöde Blick, dass wir alle vollkommen wären. Paulus sagt, wenn jemand von einer Verfehlung ereilt wird, was kann das sein? Es kann eine schmutzige Sache sein, das kann ein Unrecht sein. Wir erleben es ja heute immer wieder, wie schnell das in den Zeitungen dann kommt, in der Anklage, wie man da einen kaputt macht. Wie ist das in einer Gemeinde? Haben Sie Menschen, denen Sie das anvertrauen können? Sagen, du, ein ganz schlimmer Fehltritt passiert und ich will raus aus der Sache. Helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Stell dich unter die Verfehlung deines Bruders. Das heißt natürlich nicht, dass das ein Dauerzustand sei, dass man da ja ein Amen dazu sagt, sondern helft ihm wieder heraus aus diesem Fehler, in den er hineingeraten ist. Eine Lüge, ein gebrochenes Vertrauen, dass einer einen anderen tief verletzt hat, oder auf sonstige Weise, und es ist die ganze Palette aller menschlichen Verfehlungen drin. Das Schlimmste ist, dass man versagt und enttäuscht, und das kommt unter Christen ganz häufig vor. Jetzt geht's einfach darum, helft ihm zurecht. Was ist eigentlich in einer Gemeinde so schlimm? Das ist toll, dass der Paulus das gleich hier im Galaterbrief begreift. Was machen wir? Wir verurteilen. Wir verurteilen. Wenn wir irgendwo von einem hören in der Gemeinde, da ist etwas passiert, dann urteilen wir. In uns drin ist ganz lebendig der Staatsanwalt, der unbestechliche Staatsanwalt, der immer in den entscheidenden Punkten das zuerst einmal feststellen muss, der hat etwas gemacht, was nicht recht ist. Und dieser Staatsanwalt in uns, der will gleichzeitig zum Ausdruck bringen, ich mach das natürlich nicht. Das ist der Schaden einer Christengemeinde. Dass es in der Welt passiert, ist klar, aber bei Christen darf es nicht vorkommen. Das Aburteilen erlaubt uns Paulus gar nicht. Helft ihm zurecht. Mit sanftmütigem Geist, ihr seid doch geistliche Leute, vom Heiligen Geist erfüllte Leute. Ich sage immer wieder, es ist ganz einfach, wenn Sie statt des Wort Heiligem Geist oder geistlich einfach setzen, im Geist Jesu. Wie hätte das Jesus in dieser Situation gemacht? Wie hätte sich Jesus erregen können, der Reine und der Vollkommene, wenn er Menschen trifft, die mit krimineller Energie damals das Steuersystem zu ihrem eigenen Nutzen umdeuteten? Wenn Jesus eine Prostituierte traf, er ging mit einem, er, der so völlig rein war, bis ins Herz, ging mit einer unendlichen Liebe zum Zurechthelfen auf Menschen zu. Ist dieser Geist bei uns da, des Zurechthelfens? Wir sagen dann immer wieder, hören ja das Wort, das will ein Christ sein. Ja, warum? Wo steht das geschrieben, dass Christen nicht versucht werden? Paulus sagt, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht würdest. Keiner von uns kann auch nur für einen Tag garantieren, dass er nicht für unzählige schlimme Verfehlungen auch verführbar ist, wenn die Situation entsprechend kommt. Wir kennen die Macht der Verführung und die dunklen Mächte, die in unserem Leben wirksam sein können. Es ist ein Wunder der Gnade Gottes, wenn wir stehen und ist nicht auf unsere Kraft zurückzuführen. So wäre es ja einfach, wenn man sündlos sein könnte. Sondern denke immer wieder daran, man erlebt Enttäuschungen an Mitchristen, sie haben das Vertrauen gebrochen, sie haben ein Geheimnis, das man anvertraut hat, weitergeredet, sie haben verlogen, hinterhältig gehandelt, sie haben sich gegen uns gestellt, sie haben Schlechtes über uns geredet. Und dann kommt bei uns der Hass hoch und die Bitterkeit. Und das kommt immer wieder aus dem Gesetz heraus. Der Mann sagt, das ist das Üble. Das Gesetz will immer verurteilen, überführen, nennen und sagen, das ist nicht recht. Das müssen ja unsere Juristen. Es ist immer doch natürlich was Richtiges dran, dass das zwei verschiedene Ebenen sind. Luther hat ja von zwei Reichen gesprochen. Ich muss in meinem öffentlichen Leben, muss ich gucken, dass das Unrecht beim Namen genannt wird und dass es verurteilt wird. Aber es geht um die Christengemeinde. Und in der Christengemeinde soll ein anderer Raum sein, wo Menschen zurechtgeholfen wird mit ihren Verfehlungen. Da soll ihnen eine Liebe entgegenschlagen, der Geist Jesu. Ihr seid doch geistlich, der Wandel im Heiligen Geist. Und jetzt merken Sie, dass es ganz eng zusammengehört. Und er sagt, dieses zu praktizieren in der Gemeinschaft, ist das ganz wunderbar umgesetzt, wenn wir nicht nach dem Gesetz leben, sondern aus dem Geist Jesu heraus, in seiner Liebe, und das umsetzen wollen. Und Paulus sagt nicht, dass unser Staatsanwaltschaftsdenken in uns falsch sei, wo wir so genau die Fehler sehen. Wir sehen ja den anderen glasklar die Fehler. Wir können jeden um uns her taxieren, sagen, ja, der ist auch nicht so und der ist so und so. Er sagt nicht, dass es falsch sei. Er sagt nur, wer bist du, dass du über einen anderen richtest? Wir haben das oft beim Paulus gehabt, dass er das Richten uns, wir finden schon bei Jesus, dass er uns das Richten verwehrt. Und darum sind das zwei Ebenen. Ein Richter, ein Polizist, muss richten. Sonst fällt die öffentliche Ordnung auseinander. Auf dem Feld der öffentlichen Ordnung. In der Gemeinde geht es um Menschen zu retten, um Menschen herauszuführen. Und da wird nicht gesagt, das ist alles einfach Wurst und jede Übeltat ist einfach gerechtfertigt. Sonst geht es darum, helft ihm zurecht raus aus diesem krummen Weg, helft ihm zurecht, weil ihr doch selber geistlich seid. Und was ist das Geistliche bei uns? Was ist der Geist Jesu bei uns, dass uns Jesus hoffentlich in jedem Augenblick unsere eigenen Verfehlungen zeigt. Je länger sie im Heiligen Geist leben, werden sie mit zunehmendem Alter immer tiefer ihre eigenen Verstrickungen sehen. Da werden sie auf einmal sagen, das hätte ich nie geahnt, was in meinem Herzen an bösen Gedanken drin sein kann. Bis ins hohe Alter wird man eigentlich mehr drunter leiden. Wir haben nicht das reine Herz, sondern wir haben ein Herz, in dem sich allerhand Bosheit sammelt. Und da sind wir manchmal erschüttert, welcher Schmutz und welche hässliche, brutale Art bei uns sich da Raum verschaffen kann. Ihr seid doch geistlich. Jetzt helft doch ihm bitte zurecht mit einem sanftmütigen Geist. Ich habe Ihnen einmal erzählt von dem Außenminister Walter Rathenau in der Weimarer Republik. War Vorsitzender der AEG, saß in 85 Aufsichtsräten. Bevor er deutscher Außenminister wurde, ein Junggeselle, ein Jude. Und er wurde ermordet. War ein genialer Außenminister, der es fertigbrachte, nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal die Brücke wieder zu schlagen, diplomatisch in Rapallo mit Russland eine Aussöhnung zu betreiben. Und da haben Nationalisten natürlich diesen Mann gehasst. Antisemitismus kam hinzu. Rathenau wurde erschossen. Und da hat die Mutter von Walter Rathenau, die ihren Sohn sehr liebte und mit ihm sehr eng verbunden war, sie spielten oft eine halbe Stunde täglich miteinander, vierhändig Klavier, Bach oder Beethoven. Diese gebeugte Mutter schrieb nach dem Mord an die Mutter des Mörders: In namenlosem Schmerz reiche ich Ihnen, der ärmsten aller Frauen, die Hand. Sagen Sie Ihrem Sohn, dass ich ihm im Namen und Geist des Ermordeten verzeihe, wie Gott ihm verzeihen möge, wenn er vor der irdischen Gerechtigkeit ein volles, offenes Bekenntnis ablegt und vor der göttlichen Gerechtigkeit bereut. Mögen diese Worte Ihrer Seele Frieden geben. Dass das eine jüdische Frau sagt, sollte uns Christen beschämen. Wenn der geliebte Sohn, mit dem sie zusammenlebt, durch eine so furchtbare und sinnlose Tat ermordet wird. Der Geist des Verzeihens, das ist der Geist Jesu. Der Geist des Verzeihens und Zurechte, wo nicht beschönigt wird, was Grässliches passiert ist. Wo Mord, Mord bleibt. Aber ein Geist der Versöhnung ist. Und das gibt es in unserer Welt so wenig und am allerwenigsten gibt es das oft unter Christen, wo so viel abgerechnet wird und wie, wo so viel verurteilt wird. Helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Du bist doch geistlich. Jetzt denk doch mal dran, wie hat das Jesus in seinem Erdenleben mit Menschen getan und wie hat er das gesagt? Und sagt Paulus, einer trage des anderen Last und er hat mit dieser Last, mit dieser Bürde das gemeint, die Versäumnisse, die Verschuldung deines Mitbruders. Bei fremden Leuten ist gar nicht schwierig, das zu ertragen. Sie ertragen das Unrecht, das im Balkan geschieht, leicht, aber es wird ihnen schwer, wenn der Ehegatte sich an ihnen versündigt, wenn ihr Freund sich an ihnen versündigt oder wenn ihr Pfarrer sich an ihnen versündigt. Oder, es gibt viele Dinge. Helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Das ist eine ganz wunderbare Jesusordnung. Ihr seid doch geistlich. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Jetzt nimmt der Paulus das Wort Gesetz. Und sagt, das ist die neue Lebensordnung. Und das Gesetz ist jetzt plötzlich nicht einmal mehr so ein Katalog von unheimlichen, wie viel, 575 Geboten und so viel Verboten. Kennen Sie noch den Höcherl, Innenminister Höcherl, Da war irgendwann auch so ein Skandal im Bund und da hat die Opposition gesagt, das ist nicht ganz sauber, wie der Höcherl da umgegangen ist. Und der Höcherl hat sich entschuldigt und hat gesagt, so genau kann man ja auch nicht nach dem Gesetz leben, hat er so schön ausgedrückt, weil das am Grundgesetz vorübergehend hat er gesagt, ich kann ja nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen. Das ist ein schönes Wort. Ich kann ja nicht so genau nach den Paragraphen leben. Entschuldigt, ich lebe so der Spur nach. Das gilt für Christen nicht. Das Gesetz Christi ist verpflichtend und geht viel weiter als das mosaische Gesetz. Und ich will mit Ihnen einige Stellen angucken, wo das jetzt in der Bibel vorkommt. Jakobus 1, Vers 25. Jakobus sagt nichts anderes als Paulus, auch wenn er die Formulierungen so wählt, dass man eigentlich meint, es könnte ein Gegensatz sein. Ihm geht es ja sehr um das Tun des Christen. Da sagt er, Vers 25 im ersten Kapitel, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Also, wenn ich das einfach umsetze, die Liebe Jesu, das Zurechthelfen, dann bleibt das Unrecht trotzdem ein Unrecht. Aber ich helfe einem Menschen zur Gerechtigkeit. Im Kapitel 2 des Jakobusbriefs, Vers 8, da spricht der Jakobus vom königlichen Gesetz, das erfüllt wird, liebe deinen Nächsten, so tu dir recht. Weil das eben nicht ein Gesetz ist, das mich zerbricht, nicht ein Gesetz, das mich nur in die Form hineintreibt, sondern das ist eine Lebensordnung von denen, die Christus lieb haben. Das ist wie wenn sie verliebt sind und sagen, dann ist es ganz selbstverständlich, dass das bei mir so kommt. Johannes Evangelium 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch nun wieder, ein Gebot, aber das kann man ja nicht befehlen, weil wenn man sagt Liebe auf Kommando geht ja nicht. Und da sagt Jesus, das ist die neue Lebensordnung, dass ihr euch untereinander liebt. Und ich kann nur lieben, wenn ich Liebe empfangen habe, wenn ich von der Christusliebe herkomme. Wenn der Geist Gottes mir das Geheimnis der Liebe Christi erschlossen hat, dann kann ich lieben, damit auch ihr einander lieb habt. 1. Korinther 9, Vers 21. Nein, ist was Falsches. Wie? Ja, nein, das ist nicht richtig. Nein. Ja, richtig. Und denen, die ohne, damit ich den Schwachen gewinne, es passt nicht ganz her. Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber es genügt, wie? Ja, aber das ist mir nicht ganz hilfreich gerade im Moment. Ich will bloß nochmal sagen, der Punkt, wo ich drauflegen will, dass er von diesem neuen Gesetz Christi redet, das nicht als eine Forderung zu mir kommt, sondern als ein Geschenk, eine Lebensordnung, in dem ich leben darf, das Erbarmen Jesu leben, die Sanftmut und die Demut Jesu. Das tut mir besonders weh, dass in unseren Tagen auch unter Christen das Wort Demut selten gebraucht wird. Man sagt dann, das sei eine Hundetugend und würde meine Würde zerstören. Nein, ich bin sanftmütig, sagt Jesus, und von Herzen demütig. Wir leben in einer Zeit, die ganz besonders großmäulig ist. Und die Christen machen da ganz arg mit in diesem großmäuligen Chor der Welt, wo jeder sagt, ich bin der Beste und ich bin der Größte und ich kann alles besser und ich habe mir nichts vorzuwerfen. Da Da meint man, man geht unter und vergisst darüber, dass gerade diese Demut Jesu und diese Sanftmut Jesu die wunderbarsten Eigenschaften heute sind, die am meisten Menschen überwältigen. Wo sie das einem Menschen spüren lassen. Mir hat es, wie ich selber noch ein junger Kerl war, sehr imponiert. Auf einem großen Jugendlager haben einige Burschen sich was zu Schulden kommen lassen und man hat damals auf dem Zeltlager eine Strafe für sie ausgesucht und die mussten dann eine neue Latrinengrube ausheben. Und wie es ums Ausheben die Latrinengrube war, war der Erste, der mit ihnen beim Ausheben der Grube dabei war, war der Jugendpfarrer. Und bis zum letzten Spaten hat er mit den bestraften Jungen ausgehoben. Das hat mir damals ungemein imponiert. Einer, der mitträgt die Last, wo eine Sache gerichtet und verurteilt werden muss, aber einer stellt sich drunter. Ich habe entdeckt in unserer Zeit, wenn auch irgendwelche Namen oft durch die Zeitung geschmiert werden, wie schnell heute in der Zeit unserer Medien Menschen isoliert sind und nicht mehr wagen, auf die Straße zu gehen, nur weil Familienangehörige in der Zeitung groß kommen. Und es ist was ganz Wunderbares, wenn sie in diesen Augenblicken auch schreiben und Liebe zeigen und anrufen und Menschen spüren, wir verurteilen dich nicht, sondern wir stellen uns mit drunter. Gott ist bei denen, die zerschlagenen Herzen sind und das zerbrochene Gemüt haben. Jesaja 57, Vers 15. Da ist Gott ganz besonders nahe und das ist ein Dienst. Und jetzt bei den Gesetzlichen, bei den Eifernern, und jetzt denken Sie bitte auch an irgendwelche Menschen, wo Sie sagen, die können alles so machen, da wird es an irgendwelchen äußeren Sachen, können die alle anderen aburteilen. Mitchristen, die alles falsch machen, alles unrecht machen. Ich will nicht mal aufweichen, das Gesetz. Nur ob es hilft, dieses schreckliche, harte Urteilen. Und der Paulus meint hier in Galater 6, dass das Ganze doch letztlich nur der eigenen Ehre dient. Vers 3, wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist. Wenn ich mir mal bewusst mache, wie ich vor dem Gericht Gottes stehe, wenn der neben Ihnen jetzt sitzt, wüsste, was alles in Ihrem Leben drin war, Sie würden vor Scham aus dem Saal rausrennen. Für jeden, ich auch. Und deshalb können wir gar nie über andere uns stellen. Sondern wir sollen als Jesus-Jünger im Geist Jesu uns neben schuldig gewordene stellen und sie die Liebe spüren lassen. Betrüge dich nicht, du bist doch nichts. Staub und Asche bist du, du lebst von der Gnade Jesu. Mehr kannst du nicht in deinem Leben sagen. Vers 4, ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Und dann hat er ja seinen Ruhm. Nun prüfen wir oft unser eigenes Werk sehr oberflächlich. Und Paulus meint es natürlich ein Stück weit ironisch. Prüf dein Werk, dann wirst du still werden. Dann wirst du nimmer über den anderen so reden. Und das Schlimme ist, dass wir immer wieder meinen, mit den harten Worten, und mit den strengen Gesetzen könnte man irgendwo etwas erreichen. Ich habe es Ihnen ein paar Mal gesagt, es ist häufig bei den Menschen, die gerade die ersten Schritte des Glaubens tun, dass sie sehr rigoros werden. Und es war immer so, dass reife Christen sehr viel mehr Liebe haben und Geduld, weil sie sich selber kennen und weil sie auch wissen, wir versagen. Wenn wir wirklich im Gesetz Christi drin sind, dann sind wir in seinem Geist und dann haben wir eine Liebe, auch für Menschen, die gescheitert sind. Ich will noch einmal sagen, das heißt gar nicht, dass wir heute sagen, spielt alles keine Rolle. Doch. Die Sünde macht keinen Menschen glücklich. Die Sünde ist der Leute Verderben. Darum können wir nie eine Lüge gutheißen. Wir können nie einen Schmutz gutheißen. Wir können nie einen Vertrauensbruch gutheißen. Aber die Frage ist, wie können wir einen Menschen herausführen, wie können wir ihm zurechthelfen? Das können wir nur, indem wir die Schuldgemeinschaft im Geist Jesu deutlich machen. War doch so toll, wie Jesus am Anfang seiner Wirksamkeit zuerst sich vom Johannes dem Täufer taufen ließ. Und er hat doch diese Reinigungstaufe des Johannes gar nicht gebraucht. Es war Jesus wichtig, Bruder zu sein. Bruder mit dem Gefallenen, mit dem Schuldiggewordenen. Und das ist jede Geschichte des Evangeliums wahnsinnig. Wo diese große Sünderin sich bei Jesus ausweint und der Gastgeber natürlich sagt, naja, also, ist doch jetzt unpassend. Und gerade diese Frau, und Jesus sagt, lass sie. Die Gemeinde Jesu muss einen Blick haben für Menschen, die in großer Not kommen. Und wenn das nicht spürbar ist, dann ist ganz schlimm. Andere müssen merken, hier wird nicht gerichtet. Und das ist beim Gesetz so schwierig, auch wenn man über alles redet, und das können auch heute die großen moralischen Themen unserer Zeit sein. Ich sage immer, in der Predigt muss die Gnade mittendrin stehen, die empfangene Vergebung, sonst wird alles falsch. Wir haben nicht eine neue Lebensordnung, eine neue Weltordnung zu verkünden, die ahnt jeder Mensch von selbst. Wir kennen ja die schöne Geschichte von Werner Bergengrün und dieser Frau, die für ihren Mann diese Fischernetze aufspannt, wo der von der Klippe springt. Das kann nur Jesus tun, diese enorme Vergebung haben für den Schuldiggewordenen und mitfühlen mit ihm. Ein jeder, Vers 5, wird seine eigene Bürde tragen. Was ist denn da gemeint mit seiner eigenen Bürde? Du trägst schwer an deinen Verfehlungen. Und liebe Schwestern und Brüder, obwohl wir die Vergebung Jesu mannigfach erfahren haben, wird es uns oft bis ins hohe Alter hinein noch einmal bewusst, red doch nicht so groß. Du hast doch so überwältigend Jesu Liebe erfahren. Und wenn man dann sieht, dass diese empfangene Vergebung ja in der ganzen Geschichte der Christen diese Kraft war, die die großen Liebeswerke und die Gemeinde immer wieder belebt haben, dass Menschen so überwältigt waren, und wirklich dann in Demut und in Sanftmut anderen dienen konnten. Und wie sie angefangen haben, die Aussätzigen zu pflegen. Und dann war es ein preußischer Ministersohn, der die Verrückten, die Geisteskranken in Bethel betreut hat. Die anderen haben es gar nicht gemerkt, dass es eine Aufgabe von Gott sein kann. Der sich nicht zu wenig war. Ich sage ja nochmal, der Jugendfreund und Spielkamerad vom Kaiser Friedrich in Berlin. Mit ihm aufgewachsen. Der sein Leben verströmen wollte, eigentlich wollte er eine Mission gehen, der alte Bodel schwingen. Und dann dieses Heim mit 13 Geisteskranken übernahm. Und der an jedem Geisteskranken hinaufblickt. Das hat mir noch Eindruck gemacht. Ich habe ja ein Semester dort an der Theologischen Hochschule in Bethel studiert. Wie der Professor Schorsch, Psychotherapeut, sagte, wir wissen als Ärzte nicht, was Krankheit ist und was eine andere Dimension ist. Das heißt, er hat jeden Geisteskranken, manisch Kranken und so weiter, angesehen als einen Menschen. Er sagte, wenn wir die Bilder von Van Gogh ansehen, wo er geisteskrank war, sagen wir, der war verrückt, wissen Sie, ob er nicht in einer anderen Dimension war und mehr gesehen hat, als wir sehen? Für mich ist jeder Kranke ein Mensch, vor dem ich Hochachtung und Respekt habe, war der Geist von Bodelschwing. Einen Menschen anzusehen, nicht als einen Minderwertigen und anderen, sondern in der Liebe und in der Achtung. Weil man damals als junger Abiturient, ganz groß, dass das eine Christenhaltung ist gegenüber dem Kranken, aber auch gegenüber dem Schuldiggewordenen. Dieser Bodelschwing war es ja, der in Berlin, wie auch Abgeordneter des Reichstags war, über die Straße lief und einem betrunkenen Obdachlosen half und unterhakte und ihn ein Stück weit nach Hause brachte. Und dann, wie er wieder zurückkam, ein Minister, der mit ihm gelaufen war, sagte, aber jetzt müssen Sie aufpassen, ob Sie keine Läuse von dem Mann gefangen haben. Dann hat Bodelschwing gesagt, eine Laus von diesem Mann ist mehr als alle Orden an ihrer Brust. Und das war eine Herzenshaltung und eben nicht bloß ein Wort. Jetzt müssen wir es umsetzen. Wo ist es bei uns, dass jemand uns als Schuhputzer benutzt? Und wo können wir jemand diese Liebe Jesu spüren lassen? Und jetzt merken wir auf einmal, ist doch grandios, wie der Paulus den Bogen kriegt, was das neue Gesetz Christi ist. Es ist eine verbindliche Ordnung. Es ist das Recht und die Wahrheit dennoch gültig. Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Das hat Paulus immer wieder in seinen Briefen gesagt. Auch hier wieder, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, prüfe dein eigenes Werk. Wo steht das? Dass ich es auch wieder verfolgen kann. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden von dem Richterstuhl Christi. Alles offenbar, was ich gehandelt habe. Ich kann nichts verstecken von meinem Leben, außer das, was vergeben ist. Und dann die Stelle Römer 14, Vers 12. Wir müssen alle Rechenschaft geben vom Richterstuhl. Römer 14, 12. Noch einmal zu Christen gesprochen. Römer 14, Vers 12. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Der neue Geist muss da sein. Du trägst genug an deiner eigenen Sache. Und jetzt kommt es noch, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ganz klar, wenn Sie Petersilie säen, können Sie keine gelbe Rüben draus erwarten. Das ist egal. Also was sähe ich, was kommt raus? Sagt der Paul, pass mal auf. Wenn du auf dein Fleisch säst, auf deine natürliche Menschenkraft, kannst du nicht viel erwarten, als dass etwas Fleischliches herauskommt. Aber wo du im Geist Gottes etwas sähst, wirst du etwas Großes ernten. Sie sehen diese Frucht meist nicht. Ich denke an einen gläubigen Christen, da mussten die Kinder seine Häuser verwalten und die Kinder haben als erste die Miete raufgesetzt. Und haben guckt, dass Geld reinkommt, und dann sagt der alte Mann bloß, ist furchtbar, wenn es die Jungen nie begriffen haben, dass ich Liebe geben will, ich habe alles nur geschenkt bekommen, und so wollte ich eigentlich auch meine Wohnungen verwalten, und die Jungen wollen nur, dass das Finanzamt mehr verdient. Wie sehen wir? Sehen wir in der Liebe Christi? Es ist ja überwältigend, was diese Gemeinde tut, auch durch ihre Gaben. Vielen Dank auch enorm für das Rumänien und alles, was sie zusammenlegen. Es ist das Allerherrlichste, wenn der Geist Jesu das Menschen in der Armut spüren lässt. Und wenn man irgendwo was umsetzen kann, wenn ich heute weiß, ich kann wirklich etwas bewirken, und das kann nur der Geist Gottes tun. Ich kann mit Geld gar nichts tun, aber wenn der Geist Gottes mein Geld benutzt oder eine Tat der Liebe oder einen Brief, den ich schreibe oder irgendeine Hilfe, die ich gebe. Lasst uns im Geist Jesus sehen. Hoffentlich haben Sie einmal das erlebt in Ihrem eigenen Leben, wie Sie empfangen haben, wie Sie beschenkt wurden. Paulus geht davon aus und sagt, dein Leben wird ein Saatfeld werden. Benütze es, verströme es in der Liebe. So komisch, dass wir heute nur noch wenige dieser Diakonissen unter uns haben, ihr Leben verströmen und sagen, es hat mich bereichert. Und das Geben und das Geben aus der Fülle dessen, was Jesus nimmt und sagt, ich will doch bloß weiterleben, das ist doch alles bloß ein Geschenk. Das ist das eiserfüllte Leben, von dem Paulus spricht. Ich lebe im Gesetz Christi, und da geht es nimmer drum, jetzt welches Gebot und wie das Gebot, sondern das ist so klar, ich will noch viel mehr und von innen heraus, vom Herzen heraus, das alles tun. Gutes tun an jedermann und nicht müde werden. Ohne zu rechnen, wann kriege ich es wieder zurück. Also mich hat als Kind das ungemein geprägt, die Hilfe, die wir durch die Hoover-Speisung bekommen haben und durch die Care-Pakete und in überall bis hin zum Kirchendach in Hofacker aus Amerika, dass ich sage, das ist doch ungeheuer und die Menschen können wir gar nicht mehr treffen, wir können es ihnen nicht mehr sagen, was es für uns ein Zeugnis der Liebe war, wenn unbekannte Menschen uns Hilfe gaben. Das Schönste, was man in seinem Leben tun kann, ist Gutes tun. Sicher mit Bedacht. Es ist nicht sehr sinnvoll, wenn man irgendwo einem Menschen eine Almosen gibt. Das darf ich nicht wieder sagen. Das geht nicht. Sondern dass ich, wenn Sie sinnvoll wissen, ich kann jemand helfen. Bei mir, wenn Sie sagen, da ist in der Nachbarschaft ein Kind und die Eltern kümmern sich nicht um dieses Kind und ich nehme mir Zeit für dieses Kind und versuche ihm eine Geborgenheit zu schenken. Es erfordert ja meist einen großen Einsatz, wenn ich Gutes tue an jedermann. Aber der Paulus sagt, es fängt in deinem Haus an. Und das sind die Mitchristen, mit denen du zusammenlebst. Da praktizierst doch. Nicht, dass das über die anderen gestellt ist, sondern es geht in der Gemeinde los und es hat dann kein Ende bis an die Grenzen der Welt hin. Es ist ganz wunderbar, wie der Paulus sagt, es hat eine große Verheißung, wenn wir im Geist leben und im Geist wandeln, im Heiligen Geist wandeln. Und deshalb hat er gesagt, ist doch so unwichtig, ihr Galater, was er mit Reinigungsvorschriften macht und was er mit eurem Gesetzeseifer wollt. Das neue Leben kommt nur aus dem Geist Jesu.